Also wir haben schon von Anfang an gesehen, dass die Apostelgeschichte gewissermaßen ein Handbuch für Weltmission ist. Aber nicht irgendein Buch, sondern inspiriert durch den Heiligen Geist. Wir haben gesehen, dass der Ausgangspunkt Jerusalem war. Und wir können für diejenigen, die zum ersten Mal hier sind, noch den Schlüsselvers noch einmal lesen. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Bruno, liest du?
Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde.
Jawohl. Also ein 4-Punkte-Programm, beginnen mit Jerusalem, weitergehend über Judäa, Samaria und Punkt 4, bis ans Ende der Erde. Das ist das große Thema der Apostelgeschichte. Und letztes Mal haben wir ein Porträt gesehen, eine Bekehrungsgeschichte, im letzten Abschnitt von Kapitel 8, die Bekehrung eines Äthiopiers, eines Afrikaners. Und heute finden wir in Apostelgeschichte 9 ein Porträt, eine Einzelbekehrung von Saulus. Und wenn wir dann weitergehen werden in Kapitel 10, finden wir wieder so eine Einzelbekehrungsgeschichte, die Bekehrung von Cornelius. Wir haben schon früher davon gesprochen, dass wir also in diesen drei Menschen Vertreter finden der drei Söhne Noahs. Der Äthiopier vertritt, können wir es wiederholen? Ham. Ja, als Nachkomme von Kusch, er war ein Sohn von Ham. Kusch bedeutet schwarz und die Äthiopier stammen von Kusch ab. Dann weiter Saulus als Vertreter von Sem, den Nachkommen der Sems sind die Semiten, und Cornelius als Römer, als Europäer. Ja, ich höre es, Jafet. Und das ist auch aus folgendem Grund interessant. Wir haben hier nämlich die Vertretung von drei Kontinenten. Also die Jafetiter haben speziell Europa bevölkert, die Kuschiter Afrika und die Semiten Asien. Und wir haben ja gesehen, von Anfang an, der geografische Ausgangspunkt der Weltmission war welche Stadt nochmals?
Jerusalem.
Und Jerusalem liegt nicht an irgendeinem Ort. Ezekiel sagt das ja schon in Kapitel 5, Vers 5, dass Gott Jerusalem hingesetzt hat und Völker um Nationen um es her. Der Mittelpunkt, der geografische Mittelpunkt der Heilsgeschichte. Und effektiv liegt doch Jerusalem genau am Knotenpunkt dreier Kontinente. Europa, Asien und Afrika. Also das ist strategisch ist das der ideale Ausgangspunkt gewesen und nicht irgendwie Irland oder sagen wir Indien oder sonst ein Ort, sondern das ist wirklich der ideale Ausgangspunkt gewesen, dass sofort in alle drei Kontinente das Evangelium von Anfang an ausgebreitet werden konnte. Vielleicht noch eine Bemerkung zum letzten Mal, wo wir haben die Bekehrungsgeschichte von dem Äthiopier ausführlich behandelt, aber nicht den Schluss. Philippus wird ja plötzlich entrückt und wurde dann wieder gefunden in Astot. Wo liegt Astot?
Gazastreifen.
Und das so nur als Nebenbemerkung, ist doch interessant, dass dieses Buch der Weltmission uns zeigt, wie der Gazastreifen in der allerfrühesten Zeit bereits evangelisiert worden ist. Und wir sehen dann, kann jemand Vers 40 lesen? Marcel, vielleicht du?
Von Kapitel 9.
8, 40.
Philippus aber wurde zu Astoreth gefunden. Und indem er hindurchzog, verkündigte er das Evangelium allen Städten, bis er nach Caesarea kam.
Jawohl. Also er ging von Astoreth aus und so kam der Gazastreifen, also ganz früh, und das Evangelium. Und dazu können wir eine kurze Stelle lesen aus Zephania, wo der Gazastreifen und sein letztes Schicksal beschrieben wird, prophetisch. Zephania 2, Verse 4 bis 7. Marcel, kannst du? Zephania steht vor Haggai, Zacharia und Malachi, der viertletzte Prophet. 2, Vers 4.
Denn Gaza wird verlassen und Askalon eine Wüste sein. Astoreth, am hellen Mittag wird man es vertreiben. Und Ekron wird entwurzelt werden. Wehe den Bewohnern des Landstrichs am Meere, der Nation der Keretiter. Das Wort des Herrn kommt über euch, Kanaan, Land der Philister. Und ich werde dich vernichten, dass kein Bewohner mehr bleibt. Und der Landstrich am Meere wird zu Triften voll Hirtenzisternen und Kleinviehhürden werden. Und es wird ein Landstrich sein für den Überrest des Hauses Juda. Sie werden darauf weiden und am Abend sich lagern in den Häusern Askalons. Denn der Herr, ihr Gott, wird sich ihrer annehmen und ihre Gefangenschaft wenden.
Jawohl. Also ein ganz deutliches Wort, das so ausdrücklich spricht über den Gazastreifen. Vers 6, der Landstrich am Meer. Und die Philister werden hier beschrieben als die Nation der Keretiter. Hat jemand eine andere Übersetzung, wo es anders heißt?
Kreter.
Kreter, ja, Keretiter, das heißt nichts anderes als Kreter. Das sind ja die gleichen Konsonanten. K-R-T. Die Kreter. Und die Philister sind nämlich ursprünglich ausgewandert nach Kreta. Und in einer späteren Völkerwanderungsphase ist wenigstens ein Teil dann nach dem Land Israel eingewandert. Und die haben speziell den Gazastreifen besiedelt. Interessant zu wissen ist noch Folgendes, dass unser Wort Palästinenser, das kommt von Philister. Also die lateinische Übersetzung hat aus Philistäa Palästina gemacht. Und im Arabischen ist Philistin, heißt Palästina oder Philistäa. Und Philistini, das ist der im heutigen Arabisch auch noch sowohl der Philister als auch der Palästinenser. Also sprachlich wird das dort überhaupt nicht unterschieden. Darum identifiziert man sich auch heute als Palästinenser immer wieder mit den alten Philistern. Aber hier wird also ganz klar das Gericht über diesen Landstreifen ausgesprochen. Ich werde dich vernichten, dass kein Bewohner mehr bleibt. Und der Landstrich am Meer wird ganz deutlich dem Überrest Judas, also den Juden, zugesprochen. Also, hier in Apostelgeschichte 8 finden wir, wie die Gnade Gottes verkündigt wurde und Menschen auch aus dem Gazastreifen erlöst wurden für die Ewigkeit. Aber prophetisch wissen wir, dass über diesen Landstrich am Meer ein ganz massives, vernichtendes Gericht noch kommen wird. Und das sollte für uns eine Motivation sein, es gibt so viele Palästinenser, die auch unter uns leben. Eine Motivation, die frohe Botschaft, so wie Philippus, weiterzugeben. Und nicht nur für sie, denn die Prophetie geht ja weiter und zeigt ein weltweites Gericht, das kommen wird. Also Motivation zur Verkündigung der Gnade heute. Also nur das ja ganz kurz, weil es ist ja doch interessant, dass das kommt ja nicht oft vor in der Bibel, dass jemand entrückt wird. Also offensichtlich betont das schon etwas ganz Spezielles, dass er da diesen Afrikaner evangelisiert und dann wird er entrückt nach Asdod in den Gazastreifen, um dort die frohe Botschaft, das Evangelium weiterzugeben. Nun, Kapitel 9 zeigt uns einen ultraorthodoxen Juden, der zur Bekehrung kommt. Und das ist schon bedeutsam, dass Heiden sich bekehren müssen, das ist ja naheliegend, Götzendiener und so weiter. Aber dass jemand, der ein Eiferer ist für den wahren, alleinigen Gott, dass der sogar noch viel radikaler umgeworfen werden muss, das beeindruckt. Das zeigt also, man kann ganz nahe an der Wahrheit sein und trotzdem extrem weit. Und das ist für eine Umkehr einen totalen Zusammenbruch braucht, um aus dem jüdischen System herauszukommen und das ganz Neue, das Evangelium, eben annehmen zu können. Also der Ausgangspunkt, Kapitel 9, ist, dass Saulus Drohung und Mord schnaubt, wieder die Gläubigen. Und sein Ziel ist also, diese weitere Verkündigung der frohen Botschaft abzuschneiden. Jerusalem wurde schon ganz erfüllt von dieser Lehre, das haben wir gesehen. Und das war für diese Ultraorthodoxen schon genug schlimm. Aber dass das jetzt noch auch in die Synagogen in anderen Städten kommen sollte, das war des Guten zu viel. Und deshalb kommt also dieser Eifer auf die Idee, bis nach Damaskus zu gehen und wirklich in der Wurzel dieses Neue zu ersticken. Wie wird das Christentum genannt in Vers 2?
Die des Weges wären.
Jawohl, also das Christentum wird genannt
der Weg.
Der Weg. Eine eigenartige Bezeichnung, die übrigens in der Apostelgeschichte wiederholt vorkommt. Ich kann alle fünf Stellen zeigen. Kapitel 19, Vers 9. Marcel, liest du?
Als aber etliche sich verhärteten und nicht glaubten und vor der Menge übel redeten von dem Wege, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab.
Jawohl, und dann Vers 23. Im gleichen Kapitel. 19, so. Vers 23. Also 19, 9 haben wir gelesen. Jetzt 19, 23.
Es entstand aber um jene Zeit ein nicht geringer Lärm betreffs des Weges.
Jawohl, also in Vers 9 gibt es da eine große Unruhe unter den Juden wegen dem Weg. Dann hier bei den Heiden. Und weiter finden wir in Kapitel 22, Vers 14.
Der Gott unserer Väter hat dich zuvor verordnet, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen und eine Stimme aus seinem Munde zu hören.
Nein, das ist nicht der Vers.
24, Vers 14.
Wie?
24, Vers 14.
Ja. 24, ja. Vers 14, ja.
Aber dies bekenne ich dir, dass ich nach dem Wege, den sie eine Sekte nennen, also dem Gott meiner Väter diene, indem ich allem glaube, was in dem Gesetz und in den Propheten geschrieben steht.
Jawohl, also dieser Weg, das, warte noch, bist noch nicht fertig, wir haben erst vier Stellen. Dieser Weg wird hier genannt eine Sekte von den anderen Juden. Aber er betont hier, dass er also dem gleichen Gott dient, dem Gott Israels, dem Gott meiner Väter. Und das ganze Alte Testament hat eine volle Gültigkeit. Ich glaube allem, was in dem Gesetz und den Propheten geschrieben steht. Jetzt Kapitel 22, dort ist es eben Vers 4. Vers 4.
Der ich diesen Weg verfolgt habe bis zum Tode, indem ich sowohl Männer als Frauen band und in die Gefängnisse überlieferte.
Jawohl. Also der Weg, ja?
Vielleicht könnte man die Fußnote noch dazu lesen. 10.
Bei Kapitel 9, nicht?
Ja.
Vers 2 haben wir eine Fußnote.
Das ist des Christenweges, des christlichen Bekenntnisses.
Jawohl. Also, eine Bezeichnung, die man so in der Apostelgeschichte ganz speziell findet. Das Christentum ist der Weg. Das zeigt an, das ist eine Dynamik. Man geht voran. Und genau so zeigt die Apostelgeschichte, wie sich die Mission entwickelt. Und bei einem Weg gibt es immer das Problem, dass man abweichen kann nach rechts oder nach links. Eine Stelle dazu aus Jesaja. Denn das war das Problem des christlichen Zeugnisses von Anfang an bis heute, dass man nicht auf dem Weg blieb, sondern irgendwie abwich. Jesaja 30, Vers 21. Bruno?
Und wenn ihr zur rechten oder wenn ihr zur linken abbieget, so werden deine Ohren ein Wort hinter dir herhören. Dies ist der Weg, wandelt darauf.
Jawohl. Also schon alttestamentlich war das große Problem, nach rechts und nach links abzubiegen. Das heißt, dem Wort Gottes etwas hinzuzufügen oder dem Wort Gottes Abbruch zu machen. Typisch die Pharisäer als Vertreter der Einrichtung, die Sadduzäer als Vertretung derer, die Abbruch taten am Wort Gottes. Das Wort allein. Und man kann also so schnell auf diesem Weg vorangehen, dass der Herr hinter einem ist, anstatt vor einem. Nicht? So werden deine Ohren ein Wort hinter dir her hören. Dies ist der Weg, wandelt darauf. Und was man braucht, um auf diesem Weg bewahrt zu bleiben, das ist die Hilfe Gottes. Eine Stelle dazu aus 1. Samuel. Als die Philister die Bundeslade gestohlen hatten. Zweites Samuel. Ja, 2. Samuel. Da hatten die Philister die Bundeslade zurückgeschickt auf einem Wagen gezogen von jungen Kühen.
Das ist 1. Samuel.
1. Samuel, ja. 6, genau. Jawohl. Und dann sagten sich die Philister, wir wollen schauen, wenn diese Kühe nicht abweichen nach rechts oder nach links, dann ist das unser Zeichen von Gott. Also Kapitel 6, Vers 1. Rechts und links abbiegen.
12.
Vers 12, jawohl, lies.
Und die Kühe gingen geradeaus auf dem Weg nach Bethlehem. Auf einer Straße gingen sie, im Gehen brüllend und wichen nicht zur rechten noch zur linken. Und die Fürsten der Philister gingen hinter ihnen her, bis an die Grenze von Beth-Semes.
Jawohl. Also für mich ist es ein Trost, man sieht, dass der Herr also Kühe auf dem Weg bewahren kann, dass sie nicht nach rechts und links abweichen, dann kann er doch das bei uns auch. Also.
Im Buch Josua ist auch eine Stelle.
Jawohl.
Josua 1, Vers 7.
Dauernd kommt das vor wie ein roter Faden, die Warnung vor dem Abweichen nach rechts oder nach links. Lesen Sie Josua.
Weiche nicht davon ab. Zur rechten noch zur linken, auf dass es dir gelinge, überall wohin du gehst.
Jawohl. Das ist unsere Verantwortung. Gott sagt uns, nicht abweichen. Aber 1. Samuel 6 zeigt uns, dass er uns auch Gnade geben kann, dass wir nicht abweichen. Also, Saulus verfolgt die des Weges sind, des christlichen, auf dem Weg des christlichen Bekenntnisses und will es vernichten. Und dann geschieht eben dieses gewaltige Ereignis, Licht umstrahlt ihn aus dem Himmel. Wir haben schon eine Parallele gemacht einmal mit Apostelgeschichte 7. Mag man sich noch erinnern? Wo der Stammvater Israels etwas Ähnliches erlebt hatte. Kommt es nicht mehr?
Der Abraham.
Ja, bei Abraham, Kapitel 7, Vers 2. Bruno, liest du das vor?
Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte, und sprach zu ihm, geh aus deinem Lande und aus deiner Verwandtschaft und komm in das Land, das ich dir zeigen werde.
Jawohl. Wir haben ja gesehen, der zweite Teil der Apostelgeschichte beginnt ja bei Kapitel 6, Vers 8 und endet bei Kapitel 9, Vers 31. Und da haben wir also am Anfang dieses Teiles, haben wir diese Erscheinung des Gottes der Herrlichkeit gegenüber dem Stammvater Israels und dann am Ende dieses Teiles die Erscheinung desselben Gottes der Herrlichkeit gegenüber einem Nachkommen von Abraham, gegenüber Saulus. Und bei Abraham war es so, dass der wahre Gott erschien einem Mann, der im Götzendienst lebte. Und diese Erscheinung überführte ihn völlig von der Wahrheit des einen richtigen, lebendigen Gottes. Und da wurde er herausgeführt aus den Heidenvölkern nach dem verheißenen Land. Und hier haben wir einen, der den Gott Israels kannte, aber er wurde eigentlich hier überwältigt durch die volle Offenbarung Gottes, dass nämlich der Messias Jesus Gott selber ist. Und gerade nachher haben wir gelesen, in Kapitel 9, Vers 20, beginnt dann Paulus, ihn als Sohn Gottes zu predigen. Also die volle Offenbarung Gottes hat diesen ultraorthodoxen Juden überwältigt. Und der Ruf, der dann an ihn erging, war, aus dem Land Israel hinauszugehen zu den Heidenvölkern. Das haben wir in Kapitel 9, Vers 14, Vers 15. Wer liest? Vielleicht Roland?
Der Herr aber sprach zu ihm, gehe hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Gefäß, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels.
Also genau der umgekehrte Weg, jetzt aus dem Land Israel zu den Nationen hin. Das Erste, was bei Saulus geschieht, also er fällt auf den Boden, da muss er sich nicht besonders Mühe geben. Und er hört eine Stimme. Und deine erste Frage darauf ist Vers 5.
Wer bist du, Herr?
Jawohl. Was fällt auf an dieser Frage?
Dass er ihn gleich Herr nennt.
Ja. Also er weiß ja noch gar nicht, wer es ist. Aber offensichtlich merkt er diese Autorität, die da über ihm steht. Und nennt ihn also ganz spontan Herr. Und dann kommt die Antwort, wer dieser Herr ist. Das, was er sich nie hätte ausdenken können. Ich bin Jesus. Und warum sagt er nicht, ich bin der Herr Jesus oder ich bin Christus oder ich bin... warum ausgerechnet ich bin Jesus?
Vielleicht, weil er die Jünger verfolgt hat, mit denen sich Jesus da identifiziert.
Ja, aber da könnte er auch sagen, ich bin der Christus.
Jesus bin der war ja verachtet bei den Juden.
Ja, das ist ein normaler Name, so wie er in der Gesellschaft in Israel bekannt war. Und er wurde also betrachtet als ein Volksverführer, der hingerichtet werden musste. Und genau unter dem Namen, so wie er eben schlechthin bekannt war, ohne irgendeinen Würdetitel dazu, so stellt er sich vor. Er sagt, wer bist du, Herr? Er sagt, ich bin Jesus. Das gibt den krassen Gegensatz. Jesus, den du verfolgst.
In Apostelgeschichte 22 steht sogar Jesus der Nazaräer.
Schön. Gib die Stelle genau an. 22, Vers 8, jawohl. Und Nazareth war sowieso speziell verachtet. Warum? Ja?
Dazwischen Samaria vielleicht noch lag?
Weil es in Galiläa war. Die gelehrte, gebildete Schicht, die das Alte Testament gut kannte, die befand sich in Judäa, dem Zentrum Jerusalem. Und Galiläa war verachtet, das waren die Ungebildeten, diejenigen, die nichts verstehen vom Gesetz und so weiter. Und darum also Nazareth ganz speziell verachtet. Und wenn er sagt, ich bin Jesus, und dann ausgerechnet noch der Nazaräer, dann zeigt er sich also unter seinem allerverachtetsten Aspekt und sagt, der bin ich und du nennst mich jetzt Herr.
Kann denn aus Nazareth etwas Gutes kommen?
Ja, das ist genau das. Aus Galiläa kann doch nicht irgendwie etwas Besonderes kommen. Und Nazareth lag sogar ganz nahe bei der Stadt Sepphoris, die vor einiger Zeit gründlich ausgegraben worden ist. Das war so gewissermaßen das heidnische Zentrum in Galiläa. Es gab ein großes Theater, römisches Theater hat man dort ausgegraben. Das war so wirklich die Welt, 100%. Und der Herr Jesus ist nicht in Jerusalem irgendwie schön weg von all dem heidnischen Einfluss, sondern ausgerechnet in Nazareth aufgewachsen. Also in der direkten Auseinandersetzung mit dem Heidentum. Das hat auch seine Bedeutung. Also der Herr Jesus ist als Kind nicht aufgewachsen, irgendwie abgeschirmt von allem Heidentum. Das wäre denkbar gewesen in Judäa, an verschiedenen Orten, aber ausgerechnet in Nazareth, nahe bei Sepphoris. Gut, und der Herr schickt ihn dann in die Stadt und es werde ihm dort erklärt, was dann weiter geschehen soll. Warum sagt der Herr ihm das nicht direkt selbst? Zu seiner Bekehrung erscheint der Herr höchstpersönlich, ohne Vermittlung. Kein Mensch vermittelt die Bekehrung da, oder kein Mensch wird da als Werkzeug gebraucht zur Bekehrung. Kein Engel, der Herr selbst. Und jetzt, wenn es jetzt um die weiteren Schritte geht, sagt er, geh in die Stadt und wir sehen dann, kommt eine Hilfsperson, dieser Ananias. Warum wohl? Also Paulus bekehrt sich da durch die Begegnung mit dem Herrn selbst, aber um erfüllt zu werden mit Heiligem Geist, um wieder sehend zu werden, braucht er dann einen Menschen.
Dass der Ananias selbst dieses Wunder der Bekehrung sieht und es weitergeben kann. Also und dass der aus dem Saulus ein Paulus.
Ja, aber da hätte doch schon erfüllt werden können mit Heiligem Geist vorher. Das wäre dann noch mehr Überzeugung gewesen für Ananias, aber der war noch nicht erfüllt mit Heiligem Geist.
Der Saulus musste ja lernen, dass die er verfolgte, auf dem richtigen Weg waren.
Ja, und noch mehr, dass er die anerkennen musste. Also immer, wir haben das jetzt immer wieder gesehen, genau dort, wo jemand Probleme hatte, dort musste er ganz bestimmte Lektionen lernen. Wir haben gesehen, bei den Juden in Jerusalem wo man mit vollem Recht annehmen kann, dass wahrscheinlich viele von dieser Volksmenge dabei waren, 50 Tage vorher, oder 53 Tage vorher, als sie vor Pilatus schrien, kreuzige ihn. Und die bekamen den Heiligen Geist nicht durch die Bekehrung einfach, sondern sie mussten zuerst getauft werden, also öffentlich zeigen, wir stellen uns jetzt auf die Seite von diesem Gekreuzigten. Und dann bekamen sie den Heiligen Geist. Wir haben bei Samaria, bei den Samaritern gesehen, die haben sich bekehrt in Apostelgeschichte 8. Sie waren sogar getauft und bekamen den Heiligen Geist nicht. Erst als zwei von Jerusalem kamen und die Hände auflegten. Und was war das große Problem der Samariter? Traditionell, sie wollten Jerusalem nicht anerkennen. Und da mussten sie also zuerst anerkennen, ja, Jerusalem ist der Ort, wo Gott eben den Heilsplan ausgehen ließ, die Verkündigung des Heilsplans. Und durch Handauflegung machten sie sich eins mit den Gläubigen von Jerusalem und dann bestätigte Gott. Jetzt hier das Hauptproblem war, dieser Saulus hasste die Christen, das Volk Gottes. Und da musste er zuerst anerkennen, das ist das Volk Gottes und ich verbinde mich jetzt mit ihnen. Und deshalb legt nämlich Ananias ihm die Hände auf. Vers 12. Sogar dazu hat, also das sieht Paulus noch in der, das wird dem Ananias gesagt, dass Saulus eine Vision bekommen hat von einem Mann, der hereinkam und ihm die Hände auflegte. Und dann wird das auch getan. Vers 17. Wer liest?
Ananias aber ging hin und kam in das Haus und ihm die Hände auflegend sprach er, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Wege, den du kamst, damit du wiedersehend und mit Heiligem Geiste erfüllt werdest.
Jawohl. Er legt ihm die Hände auf, macht sich als Paulus muss sich, Saulus muss sich somit mit dem Volk Gottes eins machen. Und das ist ein wichtiges Prinzip bei der Bekehrung. Man kann sich nicht bekehren und nichts mit den Gläubigen als Volk Gottes zu tun haben wollen. Also es ist so, wenn man kann ein höchst interessierter Vogelbeobachter sein und dabei sich doch nicht einem ornithologischen Verein anschließen. Das geht, oder? Aber man kann nicht ein Christ werden und mit den Christen nichts zu tun haben wollen. Das ist das Prinzip.
Ja? Und zwar diese Stelle, wir haben ihm geboten, dass er sich uns anschließt, aber er wehrt da und der Jesus sagt, lasst ihn. Wer nicht wider euch ist, und das ist der Punkt, wer nicht wider euch ist, ist für euch. Ich denke, dass sich hier mancher nicht hier bei uns hier anschließen möchte, den Weg, wie wir ihn gehen. Und trotzdem ist er nicht wider uns.
Ja, was der Punkt, den ich sagen möchte, ist nicht, ist prinzipiell sich dem Volk Gottes anschließen. Das ist absolut nötig. Also ein Solo-Christentum, das wird vollständig verworfen, das ist ein Zeichen einer echten Bekehrung, wenn jemand beginnt, das Volk Gottes zu lieben und will auch mit dem Volk Gottes zusammen sein. Wir sehen dann nachher die Schwierigkeiten, die es gibt, wenn er sich dann der Versammlung in Jerusalem anschließen will. Aber er hat den Wunsch, sich anzuschließen. Mit einigen Problemen dann, wie wir noch sehen werden. Gut, jetzt...
Entschuldigung, ich habe noch eine Frage, bitte. Weil Sie sagten, er sagt hier seinen Namen, der Herr. Und gerade dort im Johannes 9 bei dem Blinden, den er geheilt hat, der will ja auch wissen, wer ist es denn, ja. Vers 36. Ja. Ja. Da sagt er nicht, ich bin Jesus oder ich bin der Herr Jesus oder der Christus, sondern auch so verschlüsselt, der mit dir, du hast ihn gesehen und der mit dir redet, der ist es. Und das war mir jetzt im Moment aufgefallen. was uns dieser Unterschied sagen und lehren will. Einmal sagt es der Herr so deutlich, dass es den zu Boden schmettert, und das andere Mal, da bleibt es wieder verborgen und er muss es rausfinden.
Ja, aber vielleicht der Unterschied in der Situation ist, Saulus ist total am Boden und sagt, wer bist du? Frag direkt. Und da muss der Herr Jesus doch bei dem Blindgeborenen noch fragen, glaubst du eigentlich an den Sohn Gottes? Und er sagt, ja, ich weiß ja nur nicht, wer das ist.
Ach so, Sie meinen, der Paulus hat sich schon bis dahin durchgearbeitet, wo er es direkt erfahren kann, und der war noch
also, nicht so weit. Das ist gewissermaßen der Entwicklungsstand vom Blindgeborenen ist nicht ganz das gleiche wie bei Saulus. Aber was doch deutlich ist, auch beim Blindgeborenen sehen wir eine Entwicklung in der Erkenntnis des Herrn. Zuerst meint er, er ist ein gewöhnlicher Jude, und das geht immer weiter, die Entwicklung, bis er dann es vor ihm niederfällt und sagt, ich glaube, Herr, und ihm huldigt. Und das sehen wir nun auch bei Saulus. Er beginnt mit Null, wer bist du, Herr? Und erkennt in ihm schlussendlich den Sohn Gottes, den er dann bereits in Vers 20 verkündigt. Und so sehen wir, was auch absolut notwendig ist und zur echten Bekehrung gehört, das ist die Anerkennung der Gottheit Jesu. Es gibt also keine echte Bekehrung ohne die Anerkennung der Gottheit Christi. Wenn einer dort an dem Punkt Probleme hat, dann kann man seine Bekehrung nicht als echt anschauen. Das ist also sehr, sehr wichtig. Und gerade zum Beispiel aus dem Grund, es gibt ja viele sogenannte messianische Gemeinden in Israel, Juden, die glauben, dass Jesus der Messias ist, und trotzdem gibt es viele, die diskutieren über die Frage der Dreieinheit und akzeptieren das nicht recht. Und wenn jemand da, das ist der ganz entscheidende Punkt, wer die Gottheit Christi nicht anerkennt, der ist noch nicht durchgedrungen.
Johannes 17, Vers 3.
Jawohl. Lies mal.
Das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesum Christum, erkennen.
Gut, da könnte jetzt jemand sagen, ja, seht ihr, aber da ist einfach, Jesus ist der Gesandte Gottes. Und so weit können wir noch gehen. Aber schlagen wir mal auf in Kapitel... in 1. Johannes... Erste Johannes 5, Vers 13. Ja, ich komme da drauf. Ja, sehr gut. 13 und dann Vers 20. Ja, Reinhold?
Dies habe ich euch geschrieben, auf dass ihr wisset, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes.
Nicht die ihr glaubet an Jesus, an den Namen des Sohnes Gottes. Und dann Vers 20.
Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns ein Verständnis gegeben hat, auf das wir den Wahrhaftigen kennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohne Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben.
Jawohl, sehr deutlich, nicht? Dein Sohn Jesus Christus, dieser ist der wahrhaftige Gott.
Ja, da gibt es natürlich Leute, die sagen, dass dieser bezieht sich auf den Wahrhaftigen.
Ja, dann das ist ja so, in verschiedensten Sprachen gibt es die sogenannte Ferndeixis und Nadeixis. Ferndeixis ist jener und Nadeixis ist dieser. Also jener weist hin auf den weiter entfernten, dieser auf den näheren. Und hier haben wir ganz eindeutig im Griechischen nicht jener, sondern dieser. Also der unmittelbar genannte Und das ist dann sein Sohn Jesus Christus, dieser. Das ist also ganz eindeutig der Bezug auf Jesus Christus und nicht auf den Wahrhaftigen, der vorher erwähnt wird.
Noch eine Frage. Kann man daraus schließen, dass der Sohn Gottes automatisch Gott sein muss? Denn wir werden doch auch öfters als Söhne und Töchter Gottes sein.
Jawohl. Johannes 5. Vers 18. Lies mal.
Darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, sich selbst Gott gleichmachend.
Jawohl. Also da wird deutlich, dass die Art von Gottessohnschaft, von der der Herr Jesus gesprochen hat, eine ganz einzigartige ist. Er sagt nicht, dass er Gott Vater nannte oder Gott unseren Vater nannte, sondern seinen eigenen Vater. Das zeigt die exklusive Sohnschaft Christi. Also einzigartig, wo niemand in dieser Beziehung einen Platz hat. Und die Juden haben das sofort verstanden, was das heißt. Wenn er sagt, Gott ist mein eigener Vater, dann bedeutet das, er macht sich Gott gleich. Er war es natürlich auch, Gott gleich. Aber rein diese Formulierung, Gott seinen eigenen Vater zu nennen, das war für sie klar. Da ist er nicht irgendwie Gott untergeordnet, sondern Gott gleich.
Ja? Die Wachturmgesellschaft, die bejaht ja, dass Jesus Christus tatsächlich Gottes Sohn ist. Mhm. Da haben die überhaupt kein Problem. Aber sie leugnen eben, dass er der ewige Sohn Gottes ist. Sie ja. sagen, er sei ein Geschöpf und somit trifft es eigentlich doch nicht die Wahrheit.
Und zwar werden ja die Engel auch Söhne Gottes genannt, im Alten Testament, Hiob 1 und so weiter. Und sie betrachten Jesus als einen Engel, als einen Erzengel, der Mensch geworden sei. Schändliche ihr Lehre. Also sie verstehen unter dem Begriff Sohn Gottes natürlich etwas völlig anderes. Und aber hier wird schon mal deutlich, sein eigener Vater, das bedeutet, da hat kein Engel etwas zu suchen. In dieser Art von Sohn Gottes. Und dann kommt noch dazu Hebräer 7. Dort wird die ewige Sohnschaft ganz deutlich hervorgestrichen. Es geht dort um Melchisedek, der Abraham entgegenging. Und da wird uns erklärt in Hebräer 7, Vers 2, dass dieser Melchisedek einfach so plötzlich in der biblischen Geschichte auftaucht. Es wird kein Vater, keine Mutter genannt, kein Geschlechtsregister, es wird nichts über seine Geburt und über seinen Tod berichtet. Aber er ist ein Vorbild auf den Herrn Jesus hin. Lies mal Verse 2 und 3. Reinhold. Hebräer 7, Vers 2.
Und ihn segnete, welchem auch Abraham den Zehnten zuteilte von allem, der ernstlich verdolmetscht König der Gerechtigkeit heißt, sodann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens habend, aber dem Sohne Gottes verglichen bleibt Priester auf immer da.
Jawohl. Also Melchisedek wird so beschrieben, eben wie ohne Anfang, ohne Ende, weil die Geburt nicht erzählt wird, die er gehabt hatte. Sein Tod wird auch nicht erzählt, obwohl er gestorben ist. Es wird auch keine Abstammungslinie gezeigt. Er taucht einfach so plötzlich auf als seiend, nicht wahr? Und dann erklärt hier der Hebräerbrief, er wird so dem Sohn Gottes verglichen. Also, Sohn Gottes ohne Anfang, ohne Ende. Ewiger Sohn. Er ist nicht Sohn Gottes geworden, wie die Zeugen Jehovas sagen.
Wachturmgesellschaft, ja? Zeugen Jehovas.
Ja, die Wachturmgesellschaft ist ja die Organisation der Zeugen Jehovas, die sich so nennt.
Zeugen Jehovas sind wirkliche Zeugen für mich.
Ach so, ja gut, dann tut das so.
Entbehrung, wenn man das so sagt.
Wir verstehen uns, jawohl. Also diese Irrlehre, die sagt, diese Gottessohnschaft hat einen Anfang gehabt, aber diese Stelle sagt ganz klar, nicht Jesus verglichen oder Christus verglichen, sondern ausdrücklich dem Sohn Gottes verglichen. Kein Anfang, kein Ende, ewiger Sohn. Und das sehen wir, ist also eine absolute Grundlage des Christentums, und wer so die Gottheit und ewige Sohnschaft Christi nicht anerkennt, da muss man die Bekehrung in Frage stellen. Und da sehen wir so schön bei Paulus, also dass er dann sofort beginnt, den Sohn Gottes zu verkündigen. Übrigens, noch interessant, machen gleich Pause. In Israel wird dauernd darüber diskutiert, kann man Juden, die Christen geworden sind, noch als Juden akzeptieren? Oder soll man die völlig als abgefallen betrachten? Und viele wollen das um jeden Preis. Und dann hat aber ein Gerichtsbeschluss vom obersten Gerichtshof hat ergeben, nein, man kann einen Juden weiterhin als Juden betrachten. Das hat natürlich eine wichtige Bedeutung für, dass sie einwandern können, israelisches Bürgerrecht bekommen und so weiter. Man kann ihn weiterhin als Juden betrachten, wenn er glaubt, dass Jesus der Messias ist. Weil schließlich hat ja Rabbi Akiba, einer der großen Rabbiner im Talmud, hat ja auch gesagt, dass Bar Kochba der Messias sei. Und dabei war das eine so schreckliche Verführung. Die Folge davon war, dass 1 Million Juden etwa ums Leben gekommen ist, dieser Katastrophe. Also, wenn schon ein großer Rabbiner sich irren konnte in der Messias, was den Messias anbetrifft, er blieb Jude. Also können diese Juden, die glauben, dass Jesus der Messias ist, die sind weiterhin Juden. Nur irren sie sich eben. Aber wenn sie sagen, er ist Gottes Sohn, dann haben sie das Judentum verlassen. Also dort ist der entscheidende Punkt. Dort gibt es den Bruch, sobald man seine Gottheit anerkennt.
Ja, und wie verhalten sich da die bekehrten Juden?
Ja, eben, es gibt solche, die diskutieren über diese Frage, verschleiern das, und dann muss man ihre Bekehrung in Frage stellen. Und dann gibt es andere, die sich ganz klar dazu bekennen.
Müssen die dann gehen?
Es gibt natürlich, das Problem ist, wenn jetzt jemand neu einwandert und das so bekennt, dann bekommt er das Bürgerrecht nicht. Das ist natürlich eine andere Situation, wenn jemand schon lange im Land wohnt, dann sieht die Situation anders aus. Aber wenn also jemand einwandern will und bekennt sich klar zur Gottessohnschaft, dann kann er vergessen. Dann kann er
wird da direkt danach gefragt bei der Einwanderung, ob er sich dazu bekennt, oder wartet man, bis er das von selber sagt? Wissen Sie nicht?
Ja, das wird wohl auch verschieden sein, je nachdem, wer da fragt. Aha. Gut, jetzt machen wir aber Pause. 10 Minuten bis 20 nach. Wir haben also vor der Pause noch darüber gesprochen, ob der Begriff Sohn Gottes so deutlich auf die Gottheit Christi hinweist oder nicht. Aber vielleicht sollten wir das noch deutlicher sehen, dass die ersten Christen von Anfang an die Gottheit Christi ganz klar erkannten, also nicht irgendwie allmählich wurde das gelehrt durch Paulus oder so. Vers 14, da spricht Ananias, und hier hat er Gewalt von den hohen Priestern, alle zu binden, die deinen Namen anrufen. Das sagt er zu dem Herrn Jesus. Und dieser Begriff, den Namen anrufen, das ist ein Begriff im Alten Testament, ein Synonym gewissermaßen für Beten. Das beginnt in 1. Mose 4 und zieht sich dann durch die ganze Bibel hindurch. Den Namen anrufen, den Namen des Herrn anrufen. Kapitel 4, Vers 26 am Schluss. Letzter Satz.
Damals fing man an, den Namen Jehovas anzurufen.
Jawohl. Also es ist ein Synonym für beten. Und es wird nie gesagt, dass zum Beispiel der Name eines Engels angerufen wird. Denn das wäre ja Götzendienst. Aber hier werden die Christen so allgemein umschrieben, jetzt nicht als Christen oder die Jünger oder die Heiligen hätte es heißen können, aber er sagt, alle zu binden, die deinen Namen anrufen. Also das war gewissermaßen das große Ärgernis. Die betrachten Jesus als Messias und nicht nur einfach als Messias, sondern sie betrachten ihn als Gott. Sie rufen seinen Namen an. Das hat also die Christen von Anfang an gekennzeichnet. Und vielleicht noch als Erklärung, ich habe ja vorhin erklärt, dass sobald ein Jude Jesus als Messias und als Gott betrachtet, dann hat er das Judentum aufgegeben. Es ist wichtig zu wissen, dass im Judentum der Messias als normaler Mensch betrachtet wird. Also wenn man wartet auf den Messias, dann nicht auf einen auf jemanden, der gleichzeitig Gott und Mensch ist, sondern nur Mensch. Das ist die jüdische Theologie in Bezug auf den Messias.
Ja, aber auch den, der in den Wolken kommen wird, meinen Sie auch, dass der ein Mensch ist?
Ja, der Sohn des Menschen. Und der Ausdruck heißt einfach ein Mensch. Sohn des Menschen heißt Mensch. Also so betrachten sie den Messias eben als Mensch. Und die letzte Frage, die der Herr Jesus noch vor seiner Kreuzigung so offiziell ans Judentum gerichtet hat, das ist in Matthäus 22 und eben sehr bemerkenswert. Das Judentum konnte ihm keine Antwort geben, aber kreuzigte ihn nachher. Marcel, lies mal Verse 41 bis 46.
Als aber die Pharisäer versammelt waren, fragte sie Jesus und sagte: Was dünkt euch von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Sie sagen zu ihm: Davids. Er spricht zu ihnen: Wie nennt David ihn denn im Geist Herr? Indem er sagt: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege unter deine Füße. Wenn nun David ihn Herrn nennt, wie ist er sein Sohn? Und niemand konnte ihm ein Wort antworten, noch wagte jemand vor dem Tage an, ihn ferner zu befragen.
Und dann kommt die Kreuzigung. Also er stellt noch die Frage. Also wie denkt ihr theoretisch, theologisch über Christus, also den Messias? Von wem stammt er ab? Und die Antwort ist ganz klar, das Alte Testament sagt, er muss ja ein Nachkomme von David sein. Also Davids Sohn. Und dann zitiert der Herr aus Psalm 110, ein Psalm, der damals allgemein üblich messianisch gedeutet wurde. Das muss man wissen. Und dann sagt der Herr Jesus, ja, aber warum sagt dann David, nennt er den Messias mein Herr? Und das ist ja sein Sohn. Also ich nenne keinen meiner Söhne, nenne ich mein Herr. Und wie kommt das dann, dass quasi der Vater seinen Sohn Herr nennt? Keine Antwort. Das wäre bereits ein Hinweis auf seine Gottheit, weil er eben nicht nur Mensch ist, als Nachkomme Davids, sondern gleichzeitig eben Herr über alles. Und das können sie nicht beantworten. Aber anstatt die Konsequenzen zu ziehen, keine Antwort, schweigen. Und nun sehen wir bei Paulus, also ganz spontan bei dieser Erscheinung sagt er, wer bist du Herr? Aber dieses Wort Herr bekam dann eben immer mehr Inhalt. Und nicht nur jemand, der Autorität hat, sondern schlussendlich erkannte er ihn als Herrn im Sinne von Gott.
Wie heißt das Wort im Griechischen, was der Paulus da sagt? Wer bist du Herr?
Kyrios. Kyrios. Wobei natürlich Kyrios eben auch gebraucht wird, wenn man jemanden anspricht mit ehrenvoller Anrede, wie Monsieur, mein Herr. Sagen wir auch im Deutschen, also nicht mehr in unserer Umgangssprache, aber früher. Also quasi die würdevolle Anrede, das kann Kyrios auch heißen. Dann wurde der Titel auch gebraucht für den Kaiser von Rom, ist auch der Kyrios. Und der gleiche Ausdruck wird gebraucht in der im Judentum als Ersatzwort für Yahweh, der Ewige. Also in dem Sinn ist das Wort Herr noch sehr vieldeutig. Und wenn er sagt, wer bist du Herr, dann heißt es noch nicht, dass er seine Gottheit anerkannte, sondern er merkt, da ist jemand, der hat Autorität, oder? Und spricht ihn würdevoll an. Ich bin Jesus. Erster Schock. Aber das war also ein Prozess. Und in dieser ganz kurzen Zeit ist also alles völlig revolutioniert worden, dass er eben ihn sogar dann kurz danach sogar als Sohn Gottes bekennen kann und dass er sich sogar eins macht mit diesen Menschen, die den Namen Jesu anrufen. Nicht? Das zeigt wieder die Bedeutung dieser Handauflegen. Das war nicht einfach irgendwie so enthusiastisches Christentum, sondern das hat eine ganz tiefe Bedeutung. Warum Handauflegen? Dieser Mann, der so diese Leute bis zum Tod verfolgt haben, weil sie den Namen Jesus anrufen, also ihn anbeteten, macht sich jetzt mit denen, die Jesus anbeten, eins. Und darum die Handauflegung als tiefsinniges Symbol. Ja?
Die Gottheit des Herrn Jesus, wer den Sohn ehrt, sagt Herr Jesus selbst, ehrt den Vater. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht.
Jawohl.
Da sieht man wieder dieses Einssein mit dem Vater.
Ja, und im gleichen Kapitel, Johannes 5, dass der Vater ihm das Gericht übergeben hat, damit sie den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Nicht, dass sie ihn auch ehren, weil sie auch den Vater ehren, sondern ehren, wie sie den Vater ehren. Wirklich gleich.
Ja, und sagt Herr Jesus nicht irgendwo auch, ich gehe hin zu meinem Gott und eurem Gott, zu meinem Vater und eurem Vater.
Ja.
Haben wir die Stelle nicht auch?
Ja, Johannes 20.
Und im Johannes 10 zitiert sich der Herr sogar selbst in Vers 36. So sagt ihr von dem, welchen der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lästerst, weil ich sagte, ich bin Gottes Sohn.
Ja. Er bezeichnet sich als Gottes Sohn.
Ja.
Ja.
Und wie ist das mit Hebräer 1, Vers 8?
Ja.
In Bezug auf den Sohn aber, dein Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Ja, das ist ja ein Zitat aus Psalm 45. Und insofern höchst interessant, dass also hier Gott spricht und er spricht eine Person an mit O Gott. Das zeigt, sogar Gott, der Vater, spricht den Sohn an mit dem Titel O Gott.
Ja, und vom Griechischen her oder vom Urtext her gibt es ja auch keine Schwierigkeit von der Übersetzung her, dass es der ewige seiende Gott ist.
Nein, auch wenn man zurückgeht auf Psalm 45 wird das ganz deutlich. Aber das Interessante ist, dass dieser Angesprochene wird Gott genannt. Und lies mal noch weiter. Dein Thron, o Gott.
Dein Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit und ein Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl über deine Genossen.
Jawohl. Jetzt wird gesprochen, Gott wird angesprochen, oh Gott, dein Thron, oh Gott. Und dann wird zu ihm gesagt, dein Gott hat dich gesalbt. Ist doch extrem. Gott und er hat selber einen Gott über sich. Also das zeigt die Menschheit Christi. Denn der Jesus sagt, seit seiner Menschwerdung nennt er Gott mein Gott. So steht es im Psalm 22. Von Mutterleibe an bist du mein Gott. Mein Gott. Also immer wenn der Herr sagt, mein Gott, das weist auf seine Menschheit hin. Und hier haben wir beides in einem. Eben, er wird Gott genannt und dann wird gleichzeitig gesagt, und dein Gott hat dich gesalbt. Ja?
Jesaja,
ja.
Ein Kind wird geboren,
jawohl.
Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden.
Nein, das ist Kapitel 7, und dann Kapitel 9.
Wunderbarer Berater, starker Gott, Friedefürst, Vater in Ewigkeit.
Ja,
in Bezug auf den Herrn Jesus.
Jesaja 9, Vers 6, komm, schlag auf. 9, Vers 6. Jesaja.
Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Throne Davids und über sein Königreich.
Jawohl. Und eben, ein Kind ist uns geboren, das weist ihn als Mensch aus, aber sein Name ist unter anderem starker Gott. Wie kann man ihn starker Gott nennen? Das zeigt also ganz deutlich die Gottheit und Menschheit in einer Person. Und das eben alttestamentlich.
Es gibt auch eine Stelle, die ziemlich eindeutig ist, das ist Jesaja 35, wo dieser Weg auch beschrieben wird. Ne?
Jesaja 35.
Vers 4.
Lies.
Sage zu denen, welche zaghaften Herzens sind, seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, euer Gott kommt, Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten.
Also ganz klar, auf das Kommen des Messias hin, und er wird gesagt, wird genannt, euer Gott kommt. Es gibt viele, viele Stellen im Alten Testament, die Gottheit des Messias bezeugen. Aber was eben das Problem ist, das ist das, was wir bei Paulus sehen. Er war da 3 Tage lang blind, und das hat ihm wirklich nochmals physisch wirklich veranschaulicht, diese Blindheit, die er hatte in Bezug auf den Nazaräer. Und bei der Handauflegung fiel ihm das dann ab wie Schuppen von seinen Augen. Ja.
Ich bin immer noch in Jesaja 6. Und zwar in Jesaja 9, Vers 6. Wenn der Jesus doch ewiger Sohn Gottes ist, wie kann dann hier dieser Prophet reden von Vater der Ewigkeit? Ist der Jesus Christus jetzt ewiger Sohn Gottes? Kann man das überhaupt erklären hier? Ich könnte es nur so erklären, dass er wirklich Gott der Vater und Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist eben ein, drei, einer Gott ist. Das wäre eigentlich für mich die
Erklärung. Ah, du meinst, weil er einerseits hier Sohn genannt wird,
ja,
und andererseits Vater der Ewigkeit.
Ja, ja.
Ja, aber es ist wichtig, der Ausdruck heißt nicht einfach Vater, sondern Vater der Ewigkeit. Und der Ausdruck Vater bedeutet auch Urheber. Und so wird das auch im Judentum verstanden. Vater der Ewigkeit, in dem Sinn ist er der Urheber des kommenden Zeitalters. Ewigkeit oder Zeitalter kann man übersetzen. Und so ist er quasi der Urheber von der Segenszeit, wenn er auf dem Thron Davids regiert. Also nicht im Sinn, dass er in seiner Person identisch wäre mit dem Vater. Denn er wird klar unterschieden als Sohn vom Vater, wie auch der Heilige Geist unterschieden wird. Es ist nicht eine Person, es sind 3 Personen in der Gottheit. Ist ganz wichtig, es gibt nämlich auch die Irrlehre, die besagt, wenn über Sohn, Vater und Heiliger Geist gesprochen wird, das sind eigentlich nur verschiedene Gesichter oder verschiedene Offenbarungsweisen Gottes. Und das ist ein Betrug. Denn er wird ganz deutlich unterschieden, zum Beispiel Johannes 1, das Wort war bei Gott. Da sieht man die Gemeinschaft zwischen Personen. Also das ist ganz, ganz fundamental. Es ist eine personale Beziehung in der einen Gottheit. Und das ist eben auch etwas ganz Bedeutendes. Das zeigt uns, dass es die Ausübung von Liebe in Gott der Liebe von Ewigkeit her gab. Gott war nicht angewiesen darauf, Menschen oder Engel zu schaffen, um Liebe, sein Wesen ausüben zu können. Also die Beziehung von Liebe gab es von Ewigkeit her in Gott und Gott hatte kein Geschöpf nötig. Und trotzdem hat er uns gemacht, um uns seine Liebe zu zeigen. Aber bei Allah im Islam wird als eine Person gesehen und als ewiger Gott, aber da ist keine Beziehung von Liebe in der Ewigkeit. Und darum wird auch Allah im Islam nicht bezeichnet, als dass er Liebe ist. Das, diese Bezeichnung gibt es überhaupt nicht für Allah. Ja?
Nochmal auf die Stelle zurückzukommen, Jesaja 9, Vater der Ewigkeit.
Ja.
Ein Bezug kann man da nicht nehmen zu dem Johannesevangelium, sagt doch der Herr selbst, wer mich gesehen hat, hat auch den Vater gesehen. Also ich meine, ich glaube...
Ja, aber das bedeutet in Johannes 14, dass Gott sich offenbart durch den Sohn. Man kann Gott nur kennen mittels, also durch den Sohn Gottes. Auch die Schöpfung ist ja eine Offenbarung Gottes, aber es ist der Sohn Gottes, der es gemacht hat, nach den Plänen des Vaters. Aber eben Vater, das wird auch im Judentum so, benutzt dieser Ausdruck im Sinn von Urheber. Und so ist er der Urheber des Zeitalters. Ich glaube, die Septuaginta hat dort übersetzt, das des zukünftigen Zeitalters. Also der typische Ausdruck für das tausendjährige Reich. So wird, ist er der Urheber der Friedenszeit, die kommen wird.
Es könnte ja jemand sagen, wenn ich dich richtig verstanden habe, besteht dieser eine Gott aus drei Personen.
Ja, ja. Das ist ganz wichtig, also diese Beziehung. Und der Herr Jesus sagt in Johannes 17, du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Also diese Beziehung von Vater und Sohn ist eine ewige Beziehung von Liebe in der Gottheit. Also das ist ganz, ganz entscheidend. Ja.
Irgendwo gibt es die Stelle, dass er dem Vater wieder alles zu Füßen legen wird und am Schluss wird alles wieder einer sein. Ich weiß, es
dass Gott ja alles in allem ist, ja, nicht wahr?
Heißt
ja
es dann, dass diese personale Dreiteilung aufhört?
Nein. Wir können das gleich aufschlagen. 1. Korinther 15. Jawohl. Wir lesen ab Vers 26. Bruno, hast du es?
Ja.
Also 1. Korinther 15, 26. Vers 25 schon.
Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der weggetan wird, ist der Tod. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn er aber sagt, dass alles unterworfen sei, so ist es offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, auf dass Gott alles in allem sei.
Jawohl. Also, diese Stelle besagt, dass der Jesus im tausendjährigen Reich herrscht. Und da gibt es aber noch gewisse Feinde, die eigentlich Fremdkörper sind in diesem Reich. Und der Tod wird nämlich erst am Ende des tausendjährigen Reiches endgültig beseitigt werden. Wird ja gesagt, in Offenbarung 20, er wird dann in den Feuersee geworfen, der Tod. Also, es gibt noch viel Widerstand, auch im tausendjährigen Reich. Völker, die sich nur mit Schmeichelei unterwerfen. Und so muss also der Herr Jesus herrschen, bis schlussendlich alle Feinde beseitigt sind. Und erst dann ist das Ziel erreicht, dass Gott wirklich gewissermaßen mit seiner Herrschaft alles durchdringt. Dass also nichts mehr da ist, was irgendwie seiner Herrschaft und seinem Willen entgegensteht. Und das bedeutet, dass Gott alles in allem ist, dass er also seine Autorität in allen Dingen der ganzen Schöpfung vollkommen sichtbar durchgesetzt hat. Aber das heißt nicht, dass irgendwie die eine Änderung in der Gottheit stattfinden würde, dass die Dreieinheit nicht mehr da wäre oder irgend so, sondern das heißt, dass Gott schlussendlich alles erfüllt, dass nichts mehr in der ganzen Schöpfung ihm entgegensteht. Gott füllt alles aus nach seinem Willen.
Jetzt habe ich dazu eine Frage.
Ja.
Der Jesus wird hier in Vers 28 der Sohn genannt.
Jawohl.
Jetzt fällt mir dazu ein, wenn ich das richtig sehe, heißt ja Sohn Gottes nicht unbedingt die Gottheit, sondern kann auch den Herrn Jesus als Menschen bezeichnen. Also ich glaube, im Markus-Evangelium kommt es auch vor, dass er als Sohn Gottes bezeichnet wird, seit seiner Geburt, als Mensch.
Ja, also es ist ja so, dass, was ja auch absolut einzigartig ist, dass der Herr Jesus von Gott gezeugt ist, als Mensch. Und in diesem Sinn ist er auch Sohn Gottes. Absolut einzigartig, kein Mensch, kein Engel hat das für sich. Aber dass er überhaupt von Gott gezeugt worden ist, das ist natürlich deshalb, weil er eben schon von Ewigkeit der Sohn Gottes war. Und jetzt hier würde man doch eigentlich eher erwarten, vielleicht einen Ausdruck, der eher auf seine Menschheit hinweist, wenn es steht, dass er unterworfen sein wird, ja? Und das ist interessant, man findet Stellen, wo gerade und ganz bewusst hier Gegensätze geschaffen werden. Zum Beispiel Johannes 3, ein umgekehrtes Beispiel. 3,13, ja. Der Herr Jesus sagt zu Nikodemus, lies Marcel.
Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist.
Ja, das hat natürlich viele gestört. Also der Herr Jesus ist da als Mensch auf der Erde, spricht mit Nikodemus. Und dann sagt er von sich als dem Sohn des Menschen, und das weist ja auf seine Menschheit hin, dass er der Sohn des Menschen im Himmel ist, als der Allgegenwärtige. Aber als Mensch ist Jesus Christus ja nicht allgegenwärtig. Als Mensch ist er örtlich begrenzt gewesen. Und jetzt sagt er hier, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Eben weil er allgegenwärtig ist, ist er auch im Himmel. Aber dann würde man noch erwarten, dass es heißt wenigstens, der Sohn Gottes, der im Himmel ist. Warum heißt es der Sohn des Menschen? Und eben der Gegensatz in 1. Korinther 15. Warum heißt es, der Sohn ist unterworfen und nicht irgendwie der Sohn des Menschen oder Jesus oder irgend so? Um uns zu zeigen, dass die Gottheit und Menschheit Jesu, das ist eine so vollständige Einheit, die kann man gar nicht trennen. Darum kann also ein Titel gebraucht werden, der auf seine Menschheit hinweist, verbunden mit einer Umschreibung, die auf seine Gottheit hinweist. Also der Sohn des Menschen, aber weil er eben gleichzeitig Gott ist, ist er im Himmel. Und es kann auch gesagt werden, der Sohn, der ja Gott ist, ist unterworfen, eben weil er Mensch ist. Also das ist gerade das besonders Schöne daran. Das zeigt, man kann das nicht auseinander dividieren. Und das wurde ja in der Kirchengeschichte immer wieder versucht, irgendwie das Unfassliche irgendwie greifbar zu machen. Das geht nicht. Das ist gewissermaßen das, was wir in der Bundeslade sehen. Das war ja das Zentrum des Gottesdienstes in Israel. Die Bundeslade im Allerheiligsten. Und sie war aus Holz und aus Gold. Das Holz weist hin auf die Menschheit Christi, das Gold auf seine Gottheit. Und kein Mensch durfte in die Bundeslade hineinblicken. Wir haben zwei Fälle, wo Menschen hineinblicken wollten, oder einer wollte das unerlaubterweise berühren und die sind gestorben. Also, das zeigt uns, wie ehrfürchtig man über die Person des Sohnes Gottes nachdenken muss. Wenn schon bei der Bundeslade ist ja nur ein Bild, nicht? Das ist ja aus normalem Holz, normalem Gold. Gott schon so eingegriffen hat, wie viel mehr, wenn es um die Wirklichkeit Christi geht.
Wer wollte hineinblicken?
Das war in 1. Samuel, ich gebe schnell die Stelle an.
Der Usa ist mir bekannt.
Der hat ja berühren wollen, jawohl, in 2. Samuel. Und in 1. Samuel. Vers 19. Und er schlug unter den Leuten von Beth-Semes, weil sie in die Lade des Ewigen geschaut hatten.
Steht es da in die Lade bei ihnen, oder?
Ja, in die Lade des Herrn.
Bei mir steht da, weil sie sich die Lade des Herrn angeschaut hatten. Auch Elberfelder.
6, Vers 19. Ich schlag schnell auf im Hebräischen.
Aber die hatten sie ja aufgemacht, das stimmt ja, weil sie doch da diese Beulen, diese goldenen, reingelegt haben.
Vielleicht nein, die haben sie nicht reingelegt. Aber ich schlag schnell auf. Ja, also es wäre nicht unmöglich mit anschauen zu übersetzen, aber normalerweise ist das Verb sehen mit dem Akkusativ verknüpft, also die Lade sehen, aber hier ist wirklich das in dabei. Das würde also schon eher hinweisen auf das Hineinblicken.
Das heißt also, die haben sie aufgemacht.
Das könnte man ableiten. Aber so ganz eindeutig ist das also nicht. Man kann nicht sagen, das ist völlig daneben, diese Übersetzung. Weil die Bundeslade war ja immer gedeckt mit einem Tuch, nicht wahr? Und der normale Israeli sah die Bundeslade nicht. Auch damals, als man sie durch die Wüste trug. Und das könnte natürlich auch bedeuten, in dem Sinn, dass man das Tuch wegmachen wollte, um die Bundeslade mal sehen zu können.
Also nicht den Gnadendeckel aufmachen.
Nicht unbedingt, er ist aber denkbar. Aber bereits überhaupt das Tuch wegtun, um die Bundeslade zu sehen. Das, was Gott irgendwie den Blicken vorenthalten wollte. Gut, also wir dürfen uns eben mit diesem Geheimnis beschäftigen und wir sollen dafür interessiert sein, das, was Gott uns darüber sagt, aber eben das in einer wirklichen Haltung von Ehrfurcht tun. Gut, gehen wir zurück zur Apostelgeschichte 9, damit wir da fertig werden bis wenigstens den ersten Abschnitt. Also,
die Ehrfurcht, ja, löst der Herr uns ja auch dadurch ein, dass er, wenn er gefragt wird, wen verfolgst du? Du verfolgst mich. In all ihrer Bedrängnis war er bedrängt. Jesaja 63. Da sollte man auch das Zittern vor Gott lernen, wenn wir die Seinen antasten, tasten wir seinen Augapfel an. Das erfährt ja der Paulus hier auch.
Jawohl, ganz deutlich. Und er musste dann schlussendlich besonders darüber belehren, dass Christus ein Leib bildet, zusammen mit allen Erlösten. Und gerade in seiner Bekehrungsgeschichte wird dieser Punkt, dieser so wesentliche Punkt angesprochen, wenn der Herr sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und dabei verfolgte er eben die Glieder auf der Erde. Gut, wir haben gesehen, Vers 20, er bekennt sofort seinen Glauben. Das ist auch ein wichtiges, wichtige Auswirkung einer echten Bekehrung, dass man davon dann weiter sagt. Ich würde nicht sagen, jemand, der nicht bekennt, dass er nicht errettet ist, aber es ist eine ganz wesentliche Etappe nach der Bekehrung, dass man bekennt. Und man kann das immer wieder feststellen, dass jemand geistlich stehen bleibt, wenn er diesen Schritt nicht tut. Und sobald irgendwie das offene Bekenntnis zu dem Herrn Jesus stattfindet, das ist irgendwie wie ein Durchbruch, der dann die Möglichkeit gibt, sich weiter im Glauben zu entwickeln.
Mit dem Herzen wird geglaubt und mit dem Munde wird bekannt zum Heil.
Jawohl. Man kann die Herrschaft Christi gegenüber Gott im Gebet bekennen, nicht wahr? Aber da geht es weiter eben auch gegenüber den Menschen. So revolutionär wie das war, seine Bekehrung, so war auch die Wirkung auf die Leute, die da plötzlich diese Wende sahen, Vers 21. Und Paulus macht Fortschritte, Vers 22, Saulus aber erstarkte umso mehr. Da sehen wir dieses Prinzip vom Wachsen durch Bekennen. Und wir sehen also, gleich nach der Bekehrung beginnt das. Man muss nicht irgendwie denken, ja, befestigt bin im Glauben, dann kann ich dann beginnen. Nein, es begann sofort und dadurch wurde er eben auch mehr befestigt.
Auch die Frau am Jakobsbrunnen hat auch sofort bekannt.
Ja. Und zwar nicht irgendwie, weil sie ja da unter einem Druck litt, sondern sie war im besten Sinn des Wortes Enthusiast. Also überwältigt von Christus. Und dann kam es automatisch. Nichts Natürlicheres als das, dass sie ging und bekannte. Hier bei Paulus auch. Und er bringt die Leute also in Verwirrung in der Synagoge, indem er eben beweisen kann, dass Jesus der verheißene Messias ist, der Christus ist. Also, er hat das Alte Testament gekannt, aber war blind. Jetzt ist die Blindheit weg. Aber die Kenntnis des Alten Testamentes ist immer noch da. Und jetzt kann er das plötzlich in Beziehung setzen und kann also die messianische Prophetie als Beweis gebrauchen. Frage: In Galater 1 spricht Paulus über seine Bekehrung. Wir können das mal aufschlagen. Galater 1. Verse 13. Bis 22. Wer liest? Roland, darf ich dich nochmals beanspruchen?
Ab Vers 13?
Ja, bis zum Schluss vom Kapitel.
Denn ihr habt von meinem ehemaligen Wandel in dem Judentum gehört, dass ich die Versammlung Gottes über die Maßen verfolgte und sie zerstörte. Und in dem Judentum zunahm über viele Altersgenossen in meinem Geschlecht, indem ich übermäßig ein Eiferer für meine väterlichen Überlieferungen war. Als es aber Gott, der mich von meiner Mutterleibe an abgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren.
Beachte wieder, seinen Sohn. Nicht einfach Jesus oder so, seinen Sohn.
Jawohl. Auf dass ich ihn unter den Nationen verkündigte, ging ich alsbald nicht mit Fleisch und Blut zu Rate und ging auch nicht hinauf nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ich ging fort nach Arabien und kehrte wiederum nach Damaskus zurück. Darauf, nach 3 Jahren, ging ich nach Jerusalem hinauf, um Kephas kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm.
Jawohl, mal bis dahin. Also da haben wir eine schöne Zusammenfassung mit den eigenen Worten des Paulus über seine Bekehrung. Jetzt, was ich da für eine Frage habe, er spricht davon, dass er nach Arabien gegangen sei und dann wieder nach Damaskus zurück. Und er ging also noch nicht, er ging nicht nach Jerusalem. Vers 17. Jetzt haben wir aber hier in der Apostelgeschichte gar nichts davon gelesen, von Arabien. Wo wollen wir die arabische Zeit unterbringen? Hat uns jemand einen Tipp? Wir sehen ja, er ist da in Damaskus und dann Vers 26 kommt er nach Jerusalem. Und er sagt doch deutlich in Galater 1, er ging nicht nach Jerusalem, sondern er ging zuerst nach Arabien.
Vers 23.
Ja.
Steht da, als aber viele Tage verflossen waren, also lieber längere Zeit in Damaskus, und in dieser Zeit könnte er fort gewesen sein.
Jawohl, also dieses als aber viele Tage verflossen waren, damit wird der Zeitpunkt eingeführt, in dem er Damaskus verließ, nicht? Also von seiner Bekehrung bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann Damaskus verlassen musste, wegen diesem Mordkomplott, das war eine lange Zeit. Und so können wir in diese vielen Tage diese Reise nach Arabien unterbringen. Und dann haben wir die Datierung, also von der Bekehrung an bis zu dem Punkt, wo er Damaskus verlässt, das waren 3 Jahre. Es heißt nicht unbedingt, dass er 3 Jahre in Arabien war. Das kann man nicht mit Sicherheit so sagen. Aber eine gewisse Zeit war er in Arabien. Und kam dann zurück nach Damaskus. Dann machte man einen Mordanschlag und er musste fliehen. Er ging nach Jerusalem.
Was ist rein geografisch unter Arabien zu verstehen?
Ja, das umfasst ein großes Gebiet um das Land Israel herum, inklusive auch die Sinai-Halbinsel. Denn im Galaterbrief nennt Paulus, spricht er vom Berg Sinai in Arabien, also gleich im gleichen Brief. Man kann also nicht genau sagen, wo er war, aber jedenfalls in unwirtlicher Gegend. Und man kann eben da annehmen, dass der Herr ihm in dieser Zeit in der Stille besondere Offenbarungen gegeben hat. Und er betont im Galaterbrief, ich bin also nicht zu den Aposteln gegangen, um zu zeigen, dass er nicht abhängig war von anderen Menschen, sondern er hat eine ganz direkte göttliche Offenbarung bekommen, nicht durch Vermittlung von Menschen, sondern direkt von Gott. Gut, also sehen wir, wie man die Harmonie des Wortes Gottes sehen kann, wenn man ganz genau liest, eben als aber viele Tage verflossen waren, so können wir dort den Arabienaufenthalt hineinbringen.
Ich dachte, wie dieser 12. Apostel gewählt wurde in der Apostelgeschichte, da wird doch auch gesagt, dass das mit dem Los nicht so ganz funktioniert hat, weil hier der Apostel Paulus wirklich dieser 12. Apostel gewesen wäre, hat er viel mehr gearbeitet wie die übrigen. Man hat also da mit diesem Los, hat es nicht so ganz geklappt. Das ist die eine Seite, die man hört. Aber ich denke trotzdem, dass das geklappt, dass es wohl richtig war, göttlich richtig, mit der Wahl, mit diesem Los, weil er Augenzeuge und Tatzeuge des damaligen Geschehens war, wie der Jesus noch hier über diese Erde ging. Bei Paulus finden wir das nicht.
Ja, und der große Gegensatz ist ja, die 12 Apostel, die waren ein spezielles Zeugnis gegenüber dem Volk Israel. Das war ihre Hauptaufgabe, obwohl nicht streng nur, wir sehen, Petrus ist einer der 12, er hat auch an Cornelius einen Dienst getan, und also an Nicht-Juden. Aber ihre Aufgabe war speziell die Juden entsprechend den 12 Stämmen Israels. Und Paulus ist der Apostel der Nationen und gehört in diesem Sinn eben nicht zu dieser Gruppe der 12, weil sein Hauptauftrag war die Völker, die Heidenmission, wobei auch nicht streng nur, denn er hat in den Synagogen evangelisiert. Er hat, das müsste man jetzt noch mehr beweisen, den Hebräerbrief geschrieben, als Rundschreiben an die Judenchristen. Und auch in Kapitel 9 haben wir gelesen, Vers 15. Der erste Auftrag ist, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels. Also er hat auch einen Dienst gehabt an den Juden, aber ganz speziell an den Heidenvölkern. Ja, vielleicht noch ganz kurz, abschließend Vers 26 bis 31. Wir finden also, wie er nach Jerusalem kommt, und da hat er Probleme, um Anschluss bei der Versammlung in Jerusalem zu bekommen. Also ein altes Problem, dass jemand Probleme hat, Anschluss zu finden. Und zwar hat man eben einfach Angst. das könnte alles nur ein Trick sein. Und dann finden wir einen Barnabas, der nimmt Paulus, bringt ihn zu den Aposteln. Er sagt sich also nicht, wenn der es ganz ehrlich meint, dann kommt er noch mehr, bis er uns alle überzeugt hat. Nein, Barnabas holt ihn, nimmt ihn, bringt ihn und bestätigt, wie die ganze Bekehrung gegangen ist, und das überzeugt die Versammlung. Und dann ist auch die volle Gemeinschaft wirklich da. Wir sehen, dass er dann mit ihnen ein- und ausgeht in Jerusalem. Vers 28. Das zeigt übrigens, der Kontakt ist nicht einfach beschränkt auf ein paar Stunden in der Woche, wo sie als Versammlung beieinander waren, sondern auch auf das allgemeine, alltägliche Leben. Er geht mit ihnen aus und ein in Jerusalem. Das ist wirkliche Gemeinschaft. Also solche Barnabas brauchen wir. Was heißt Barnabas auf Deutsch?
Sohn des Trostes.
Sohn des Trostes. Ja, also in solchen Schwierigkeiten das Richtige tun. Und dem Problem ein Ende setzen können.
Vielleicht darf man doch besonders auch erwähnen, dass Gott selbst ins Mittel tritt, um hier einen ausreichend Zeugnis zu geben, dass eben dieser Apostel Paulus wirklich ein auserwähltes Gefäß ist. Ich denke, Gott selbst sorgt dafür, für dieses Zeugnis.
Ja, und er hat doch aber eben Barnabas dazu gebraucht. Insbesondere gebraucht. Also ein Mann, der irgendwie das Gute sehen konnte. Wir finden ihn dauernd wieder bei Problemen, wo er irgendwie, also bei heiklen Situationen werden wir ihn immer wieder finden. Das ist Barnabas, der da irgendwie eine wesentliche Rolle spielt. Später zum Beispiel, dann steht plötzlich die erste Versammlung von Heidenchristen in Antiochien. Das ist natürlich eine schwierige Sache für Jerusalem. Man hört davon und da geht Barnabas dorthin, und als er hinkommt, da sieht er nicht irgendwie die potenziellen Probleme, die es bringen könnte, sondern er sah die Gnade Gottes. Kapitel 11. Da kann einfach irgendwie das, was Gott gewirkt hat, dafür hat er ein Auge gehabt. So bei Paulus und nachher bei der Versammlung in Antiochien.
Und bei Markus
auch. Ja gut, dort hat es dann aber Krach gegeben.
Ja, aber er hat sich ja des Markus angenommen, und der Markus ist ja später dann auch einer geworden, der auf dem Weg war.
Dort ist eine sehr schwierige Stelle, um zu erkennen, wer hatte recht. Das brachte ja Paulus und Barnabas dann auseinander, die Frage. Und das ist natürlich noch der Punkt, dass Markus verwandt war. Und bei Verwandtschaftsbeziehungen ist man besonders geneigt, blind zu sein. Das ist ganz normal. Also sieht man auch bei David zum Beispiel, wie blind der sein konnte über seine Söhne. Absalom, mein Sohn. Das war so ein rebellischer, bösartiger Mensch. Und er kann immer noch irgendwie alles übersehen, wie wenn es nicht gewesen wäre. Aber der einzige Hinweis, dass Paulus dort recht gehabt haben könnte, ist der, die Brüder, die haben dann Barnabas gehen lassen mit Markus. Und bei Paulus und Silas befahlen sie der Gnade Gottes an.
Ja, aber man hätte ja jetzt zum Beispiel den Markus völlig fallen lassen können, ja, nach diesem Lapsus.
Ja, ja, ja.
Und der Barnabas hat ihn halt nicht fallen lassen. Er hat sich halt seiner angenommen.
Angenommen, ja, ja. Also die Sache ist komplex. Eben so eindeutig war das ja nicht. Wer hatte recht? Und jedenfalls sieht man bei Barnabas diesen Aspekt, er möchte das Gute sehen und möchte jemanden fördern. Und Paulus war überzeugt, das ist aber jetzt nicht der Auftrag für Markus. Und das sind oftmals solche Dinge, die Gläubige auseinanderbringen können. Gar nicht so sehr die eindeutig klaren Dinge in der Bibel, sondern eben Sachen, eine Frage der Beurteilung, des Gewichtens.
Aber dieser Markus hat eben nicht funktioniert. Das muss man so festhalten, mit Paulus zusammen. Er hat eigentlich schlapp gemacht. Dass wir die Wiederherstellung später sehen, das ist ja wirklich auch die Gnade Gottes.
Ja, und glücklicherweise, dann sieht man ihn wieder mit Paulus zusammen am Schluss. Ja, 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 ja. Gut, aber eben solche Leute brauchen wir besonders. Die Söhne des Trostes sind und die eben in solchen menschlichen Problemen und Beurteilungsproblemen da ein gutes Auge haben. Und das Gute auch sehen und anerkennen können. Nun, Paulus wollte da in Jerusalem sein und dienen. Und da wollen sie ihn auch umbringen. Wie in Damaskus bei den Juden, so auch in Jerusalem. Und das muss eine tiefe Enttäuschung gewesen sein für ihn. Und dann geht er da weg nach Tarsus. Und die Brüder bringen ihn da nach Caesarea hinab und sandten ihn hinweg. Also die mussten offensichtlich auch noch ein bisschen motivierend wirken. In Kapitel 22, wo Paulus seine Bekehrungsgeschichte erzählt, da sagt er, er hätte dann im Tempel eine Vision gehabt und der Herr habe ihm gesagt, gehe weit weg zu den Nationen. Also er wollte in Jerusalem bleiben, das war das jüdische Zentrum, nicht? Und dort sah er seinen Auftrag und der Herr sagt ihm in einer Vision, also auch das braucht irgendwie ein besonderes Eingreifen noch Gottes, dass er weggeht von Jerusalem und offensichtlich hier, die Brüder mussten ihn da auch noch ein bisschen motivieren und ihn wegbringen nach Caesarea und ihn fortsenden. Er wollte da bleiben, aber er musste nach Tarsus, dort wo er aufgewachsen war, um dort, dort in der Heimat zu beginnen mit der Mission. Und dann sehen wir, von da ab wird Jerusalem verliert die Stellung als Zentrum der Weltmission. Und was wird der Ausgangspunkt?
Antiochien.
Antiochien in Syrien. Also Jerusalem verliert die Stellung als Mittelpunkt völlig. Und das musste der Herr speziell eingreifen, dass Jerusalem nicht mehr die Zentrale für Weltmission ist. Und das zeigt uns auch wieder den gewaltigen Wechsel in der Heilsgeschichte, dass Jerusalem auf die Seite, auf die Wartebank kommen musste. Und das war für Saulus schwierig und der Herr musste ihn da ganz speziell zeigen, weg, weg von Jerusalem.
Da erfüllte sich, was in Sprüche 3 steht, erkenne ihn auf allen deinen Wegen und er wird gerade machen deine Pfade.
Schön. Und dann kommt Vers 31 wieder der bekannte Refrain, der wieder einen Teil abschließt, indem er darauf hinweist, dass die Versammlungen wuchsen und Fortschritte machten. Können wir also nächstes Mal weiterfahren dann mit dem dritten Teil der Apostelgeschichte, wo wir wieder ein neues Thema dann beginnen.